Hallo und Servus, hier ist der HNPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir eine Stiftungsspezialistin eingeladen, nämlich Katharina Kett vom Beratungshaus Mercer. Wir sitzen zusammen in unserem Büro in München und wollen mit ihr mal den vierten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen Revue passieren lassen. Wollen aber auch so ein bisschen schauen, was denn so die Parameter für das Verwalten von Stiftungsvermögen in den nächsten Jahren ist. Wir haben uns ein bisschen auf das Thema institutionelle Stiftungen kapriziert an der Stelle, liebe Frau Kett. Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und erste Frage, die wir auch beim virtuellen Tag diskutiert hatten, das Thema Epochenwechsel. Haben wir tatsächlich eine Zeitenwende, war das Wort des Jahres im letzten Jahr. Ist es sowas wie eine Zeitenwende, die wir gerade sehen? Anlegen cum Zins ist für viele was Neues, aber was richtig anderes ist es eigentlich nicht, oder?
Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und auch vielen Dank für die Einladung zum Stiftungstag, zum virtuellen Tag des Stiftungsvermögens. Und tatsächlich dieses Thema Epochenwechsel beim Tag für das Stiftungsvermögen ging es da ja vor allen Dingen auch um geopolitische Themen. Und ja, so wird es natürlich auch wahrgenommen und so wird es auch besprochen. Es ist ein Epochenwechsel vor allen Dingen für uns in Europa, dass wir wirklich in europäischem Gebiet einen Krieg haben. Auch das sieht man ja wirklich dann, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, auch in den Finanzmärkten. Das ist nichts, was daran spurlos vorbeigeht. Also dieser Epochenwechsel, den du jetzt gerade angesprochen hast im Sinne von Zins, der kam ja nicht einfach so alleine durch den Kapitalmarkt, sondern der hat sich natürlich auch durch diesen Epochenwechsel im geopolitischen Sinne ergeben. Das muss man auch klar sagen. Das heißt, das ist nichts, was man ausblenden darf und auch nicht soll. Wir sehen aber auch, dass der Kapitalmarkt einfach sehr schnell reagiert. Und das ist, denke ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, auch als Anleger zu beachten, dass ich mein Portfolio resilient aufstellen muss für genau solche Überraschungen. Ich weiß einfach nicht vorab, wann genau dreht sich der Zins. Ich weiß nicht ganz genau, wann kriege ich auf mein Sparbuch wieder Zinsen. Ich muss einfach mein Portfolio so aufstellen, dass solche Schocks, die im Kapitalmarkt immer auch wieder vorkommen, dass mein Portfolio dafür auf irgendeine Art und Weise gewappnet ist. Ich werde nie einen Verlust vermeiden können zu 100%. Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss mir aber auch bewusst sein, dass der Markt dann wieder schnell reagiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Verlust erlitten habe, dass es sich auch wieder in die andere Richtung dreht. Und das ist übrigens was, was wir dieses Jahr ganz, ganz bedeutsam sehen. Also die Aktienmärkte haben dieses Jahr sehr, sehr stark aufgeholt. Insofern, ja, es gibt wieder Zins, wunderbar. Ich kann mich damit aber auch nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, jetzt bekomme ich ja wieder Zins, jetzt ist ja alles wieder in Ordnung. Im Gegenteil, eigentlich sollte es die Lehre sein, wie wichtig die Diversifikation ist und wie wichtig es ist, sich verschiedene Anlageklassen anzuschauen und dass Ertrag nicht immer nur aus Zinsen kommt, sondern wirklich aus verschiedenen Anlage- und wirklich Zinsquellen, wenn man so möchte.
Genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, denn dieses Thema Resilienz ist was, das hat uns schon öfters mal umgetrieben. Resilienz hat mal ein Stiftungsvorstand beschrieben als wirtschaftliches Stehvermögen. Für eine Stiftung heißt das, sie braucht einen ordentlichen Ertrag, der muss kontinuierlich fließen, egal was draußen passiert. Wenn Sie es jetzt übersetzen, Sie sind wahrscheinlich stark auf, sagen wir mal, der strategischen Asset Allocation unterwegs. Also ich brauche als Stiftung so eine strategische Idee fürs Stiftungsvermögen, nenne ich jetzt mal. Wie könnte die aussehen? Allein die Anleihe mit ein bisschen Aktie, das ist es ja genau nicht. Ich glaube, an dem Punkt sind gerade viele Stiftungen, dass sie denken, na, ein bisschen Aktien, das wäre eigentlich ganz spannend vielleicht an der eine. Aber das ist es ja genau nicht. Sonst braucht wirklich diese übergeordnete Idee und da gehören genau noch ein paar andere Sachen auch dazu, ne?
Ja, absolut. Ich muss mir im ersten Moment ja erst klar werden, was ist mein Anlageziel? Einfach nur mal ein paar Anleihen und ein paar Aktien zusammenmischen, dann ist immer noch die Frage, wo will ich denn damit hin? Also insofern, was ist denn mein Zielertrag? Wie viel Risikobudget habe ich eigentlich? Was passiert denn, wenn zum Beispiel so wie letztes Jahr Aktien und Anleihen in einem Rutsch zusammen in den Keller fallen? Also dann war es das dann mit der Diversifikation. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, welche Anlageklassen machen Sinn, wie viel Ertrag steht da drauf und ist das Risiko, was ich dafür eingehe, denn auch verhältnismäßig? Und im Grunde muss ich auch nach alternativen Anlageklassen schauen. Ne? Also gerade letztes Jahr hat es ja gezeigt, die Korrelation Aktien und Anleihen war fast bei 1. Wenn ich mir aber zum Beispiel Private Markets anschaue, die illiquideren Anlageformen, die haben das entsprechend nicht mitgemacht. Die werden zeitverzögert bewertet. Und das kann mir auch eine Stabilität in meinem Portfolio geben. Natürlich kann jetzt nicht jeder einfach Zugang zu solchen Anlageformen haben. Umso wichtiger, dass ich mich erkundige. Welche Möglichkeiten gibt es? Was kann ich denn anlegen? Und wie viel Raum soll solch ein Investment zum Beispiel in meinem Portfolio haben? Also wenn wir mit Kunden über strategische Asset Allokation sprechen, geht es im ersten Moment immer darum, was ist ihr Zielertrag? Und was ist ihr Risikobudget inklusive Inflation?
Und Risikobudget heißt dann, wie viel Schmerz in Anführungsstrichen kann ich zwischendurch ertragen oder möchte ich ertragen? Kann man das so übersetzen?
Ja, das, ich würde es vielleicht auch nicht immer mit Schmerz übersetzen, sondern tatsächlich, wie viel Spielraum habe ich? Mhm. Also wenn jetzt mein Zielertrag, sagen wir mal, 5% ist, ich muss die Inflation noch drauf rechnen. Gut, dann sind wir jetzt real dann irgendwie bei -3. Das ist natürlich schon mal nicht so prickelnd. Die Frage ist, bin ich bereit, jetzt einen Zielertrag auf 8% hochzulegen, weil ich dann sehr wahrscheinlich ein höheres Risiko eingehe? Was passiert denn aber, wenn ich jetzt meinen Zielertrag auf 8% quasi hochziehe, um der Inflation gerecht zu werden, ich dann aber quasi ein Verlustrisiko habe von, sagen wir mal, auf einmal fällt es dann 10% oder 15%. Was passiert dann mit meinem Stiftungsvermögen? Ist das noch tragbar? Mhm. Wenn wir zum Beispiel mit Unternehmenskunden sprechen, ist es oft so, dass sie sagen, wir können maximal x Euro verlieren, bevor wir abschreiben müssen. Mhm. Also da ist das dann quasi die Schmerzgrenze, wenn man es so übersetzen möchte. Ne? Also wann komme ich in einen Bereich, der wehtut für das Vermögen? Und das hat ja auch was mit Resilienz zu tun. Wenn ich sage, ich habe ein Risikobudget, sagen wir mal, ich darf 10% verlieren, bin aber dann in der Lage, das zum Beispiel über entsprechende Investments in den Folgejahren wieder aufzuholen. Ich habe also etwas Luft, wenn man so möchte. Dann kann ich das natürlich klar ausspielen.
Dieses Thema Anlageziel finde ich persönlich sehr spannend. Kein Anlageziel zu haben, ist ja so ungefähr wie ohne Kompass ins Meer zu gehen. Warum tun sich viele Stiftungen so schwer, zum Beispiel auch so ein bisschen robusteres Anlageziel, wie ich es immer nenne, zu formulieren? Also zum Beispiel zu sagen, also 5%, 6%, das geht. Erstens mal brauchen wir das und zweitens mal müssen wir uns dann halt Möglichkeiten suchen, Mittel und Wege, damit wir das auch realisieren. Die US-Universitätsstiftungen, die machen das ja genauso, die geben sich ja nochmal ganz andere Ziele, über die will ich jetzt gar nicht sprechen an der Stelle, aber so dieses Thema Ziel formulieren, ist das wirklich auch so ein Prozess, wo die Gremien reinfinden müssen?
Ich denke schon. Ich denke, das Thema Ziel wird wahrscheinlich ganz oft übersehen oder vielleicht auch ignoriert im Sinne von, naja, es gibt ja am Markt nicht so viel. Also gerade in dieser ganzen Niedrigzinsphase war das, denke ich, das vorherrschende Thema, naja, was soll man denn machen? Wir müssen ja schauen, wo wir irgendwo was bekommen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt und damit arbeiten wir dann. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, als wenn ich sage, ich habe hier eine ganz klare Anlagerichtlinie, die ein ganz klares Ziel definiert und darauf arbeite ich hin. Dann setze ich auch eine ganz andere Energie an den Tag, um entsprechende Investments zu sourcen und zu finden und zu bewerten, als wenn ich sage, naja, ich schaue halt einfach mal, was es da draußen so gibt. Also insofern, ich bin der Meinung, eine Anlagerichtlinie und auch einen klaren Zielertrag zu definieren und vielleicht auch eine Liquiditätsplanung, nicht vielleicht, sondern eine Liquiditätsplanung zu machen, ist wirklich essentiell wichtig.
Und dann natürlich auch, sagen wir mal, das Thema Asset Allocation ganz bewusst auch ein Stückchen in die Breite zu ziehen. Also Aktienanleihe, ich sag mal, das war einmal. Mündelsicher steht sowieso schon im Regal, kleiner Rahmen drumherum. Wenn ich jetzt sage, strategische Asset Allocation, da gehören Private Markets mit dazu. Die Nabucco-Umfrage unter den 1700 Finanzverantwortlichen in den US-amerikanischen Universitätsstiftungen sagt, ein Drittel Aktie, 15% Anleihen grob und der Rest ist dann so Liquid Alternatives und Private Markets. Ich will jetzt gar nicht die Mischung diskutieren, aber ganz klar die Hinwendung, dieses Thema Private Markets macht mich ein bisschen weniger anfällig für Marktschwankungen, gibt mir auch ein Diversifikationsmoment an die Hand, oder?
Ja, am Ende ist es auch so, dass ich als Stiftung mit dem Ewigkeitsauftrag im Grunde mit der Illiquidität per se und dieser Langfristigkeit von den Private Markets eigentlich ja kein Thema habe. Also dafür muss aber auch entsprechend Luft im Stiftungsvermögen da sein, das muss man auch ganz klar sagen. Also Private Markets, die kann ich jetzt nicht mit 100 Euro in meinen Sparplan kaufen. Das muss man ganz bewusst sagen, dass da höhere Eintrittstickets und Investments verlangt werden. Und ich muss auch bereit sein, die eben dann vielleicht 10 bis 12 Jahre in diesen Investments liegen zu lassen. Die haben natürlich eine sehr interessante Rendite darauf stehen. Da gibt es auch interessante Ausschüttungsmöglichkeiten, gerade wenn ich im Bereich Private Debt schaue. Trotz allem ist es natürlich eine Hürde, je nachdem, wie viel Stiftungsvermögen ich habe. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch viele Angebote, das in kleineren Investments zu machen. Da stehen dann im Zweifel höhere Kosten drauf. Also auch da muss ich ganz genau hinschauen. Also ich würde daher nicht empfehlen, einfach mal auf eigene Faust loszugehen und das Erste ins Portfolio zu nehmen, was ich da finde, sondern mir da wirklich auch einen Berater an die Seite zu nehmen, der mich da vielleicht ein bisschen durchführen kann, der die Manager kennt, der die Investments kennt, der einfach Erfahrung hat in diesem Bereich, um zu schauen, was lohnt sich für mein Portfolio, was passt in meine Asset-Allokation, was passt auch auf meinen Zielertrag, was kann ich davon erwarten, dass ich einfach dass man einfach ein bisschen mehr Unterstützung hat, wirklich wie ein Sparringspartner zur Seite, der einen da durchführen kann.
Ja, ein Kreuzfahrtschiff fährt ja auch nicht ohne Lotse in den Hafen rein, ne? Weil die Häfen in der Regel zu eng sind. Dann sagt der Lotse, pass mal auf, vorne noch 3 Grad links und sowas. Also das ist so ein bisschen diese Lotsenfunktion des externen Beraters, des externen Know-hows, was ich mir reinhole. Vielleicht noch ein bisschen das Thema Private Markets. Da gibt es natürlich, es gibt Infrastruktur, es gibt Private Equity und so weiter. Gibt es Gründe, vor allem in den Gremien, sich mit solchen Sachen nicht zu beschäftigen? Also sehen Sie das, dass die Gremien häufig einfach an dem Punkt noch nicht sind, dass die ein bisschen so, ich nenne es mal Berührungsängste haben. Wir Deutschen, wir sind ja ohnehin nicht so das Geld, das Volk der Kapitalanleger. Wir haben schon die Angst, um ein paar Aktien zu kaufen. Die Jüngeren machen das inzwischen etwas mehr. Aber dann ein bisschen darüber hinaus, so diese Berührungsängste, sich auch mit anderen Sachen, also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht so ungefähr, so ein bisschen das, sich damit zu befassen. Sieht man das so ein bisschen in den Gremien hier und da?
Ich kann es jetzt nicht für alle Stiftungen natürlich beurteilen. Wir arbeiten insbesondere mit institutionellen Stiftungen zusammen und da beschäftigen sich die Verantwortlichen schon sehr intensiv mit den Themen. Einige Stiftungen sind auch sehr aktiv im Bereich Private Markets. Solche, die das bisher noch nicht gemacht haben, machen das dann aus bestimmten Gründen nicht. Also die sagen zum Beispiel, der Aufwand, so ein Investment zu tätigen, ist höher, als wenn ich einfach nur einen Publikumsfonds zeichne. Das ist klar. Und dann ist die Frage, welche Ressourcen habe ich? Also wenn ich da zu zweit sitze, und dann ist es schwierig, ein Private Markets Programm aufzubauen, weil man muss auch klar sagen, es lohnt sich nicht, einfach nur einmal einen Private Equity Fonds zu zeichnen. Und der liegt dann 12 Jahre und das war's. Weil dafür lohnt sich tatsächlich auch die Investitionsphase nicht. Also bis dann die Investments getätigt sind, werden ja erstmal nur Kapital abgerufen, was dann erstmal zu keinem Ertrag führt. Das heißt, ich muss eigentlich wirklich mir auch überlegen, wie kann ich über die Jahre wirklich wie ein Vintage-Programm oder ein Private-Markets-Programm aufbauen, sodass am Ende sich das von alleine trägt. Ne? Also wenn dann die Rückflüsse quasi aus meinen ersten Investments zurückfließen, kann ich diese nutzen, um ins neue Private-Equity- oder Private-Debt- oder Infrastrukturprogramm zu investieren, sodass ich kein extra Kapital mehr aufwenden muss. Im Gegenteil, ich habe eigentlich die Renditen, die ich abschöpfe, und das, was zurückfließt, kann ich für neue Investments nutzen. Das heißt, es ist am Ende selbsttragend. Wie gesagt, reicht es nicht, dann einfach einmal eine Investition zu machen. Ich muss mich also intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Ich muss schauen, wird das Kapital abgerufen, wie sind die Liquiditätsplanungen. Das ist eine intensive Zeit von Analysen und Research, die ich da habe, ob ich das nun alleine mache oder idealerweise mit einem Berater. Trotzdem muss ich Zeit aufwenden.
Ich muss dieses Wesen der Anlage verstehen, ne? Weil es hat ein ganz eigenes Profil, ja, muss ich irgendwie durchsteigen.
Genau, also das ist nicht selbsterklärend. Ich bin der Meinung, und Sie werden viele hören, die genau diese Meinung auch vertreten, dass es für ein Portfolio einer Stiftung sehr, sehr stabilisierend ist. Es bringt einen hohen Ertrag, je nachdem, welche Anlageklasse ich wähle natürlich. Es geht in die Langfristigkeit, die eine Stiftung mitbringt, einher. Also das passt wunderbar zusammen. Und ich bekomme eben eine Stabilisierung der Volatilität, also der Schwankungsbreite in meinem Portfolio. Wie gesagt, ist es eben die Frage, wie baue ich dieses Programm auf? Und da, denke ich, tun sich manche Stiftungsgremien schwer, weil es einfach so ein ganz eigenes Feld ist. Also ich muss viel Zeit dafür aufwenden, das zu verstehen. Ich muss es auch monitoren. Ich muss auch die Kapitalabrufe planen. Also da geht einfach viel Zeit mit einher. Und ich denke, das ist der Grund, warum manche sich damit noch nicht beschäftigt haben.
Das glaube ich auch. Da bin ich tatsächlich Ihrer Meinung. Wenn wir den virtuellen Tag für uns nochmal Revue passieren lassen. Wir haben auch über Stiftungsvermögen 2030 beim Tag gesprochen. Vielleicht am Schluss noch so 2, 3 Sachen. Das ist jetzt eigentlich nur noch 7 Jahre hin. Aber wenn Sie überlegen, eine Stiftung, die heute ihr Kapital nur anlegt, wir haben im Nachgang zum virtuellen Tag einige Feedbacks gekriegt im Sinne von, ja, wir sind gerade dabei, uns auch Gedanken rund um unser Stiftungsvermögen zu machen. Da waren Impulse dabei, die uns geholfen haben. Wenn Sie sagen, an den 2, 3 Punkten würde ich auf jeden Fall zumindest mal so ein paar Gedankenschleifen drehen. Mal 2, 3 Fragen in die Gremien werfen. Sind wir hier an der Stelle richtig aufgestellt? Passt unsere Satzung in die Zeit? Anlagerichtlinie? Wo wären da so Ihre Ansatzpunkte? Wo würden Sie sagen, da müssen wir mal einen Schraubenzieher ansetzen?
Also ich denke, einer der wichtigsten Faktoren ist tatsächlich die Anlagerichtlinie. Wirklich. Also das ist auch in dem virtuellen Tag des Stiftungsvermögens wurde immer wieder erwähnt und wir werden auch nicht müde, dies immer wieder anzusprechen. Es gibt tatsächlich immer noch zu viele Stiftungen, die da einfach nichts haben oder das vielleicht irgendwann mal vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren mal was aufgeschrieben wurde, was aber vielleicht überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.
Was 2009 mal aufgeschrieben wurde, das passt nicht unbedingt ins Jahr 2023 und beyond, ne?
Also. Ja, also einfach wirklich mal drüber schauen, ob das doch noch zeitgemäß ist. Genauso ist es mit der Asset-Allokation. Also da sollte man wirklich, also wir sagen immer, alle 3 Jahre spätestens sollte man seine Asset-Allocation überprüfen. Gerade jetzt, also wir haben es gerade angesprochen zum Thema Epochenwechsel, jetzt sind so einschneidende Ereignisse am Markt gewesen und auch in der Welt. Weiß ich nicht, ob meine Anlage vom 2018 jetzt dann noch so passt. Also insofern muss ich schon mal schauen mit der Inflation, die gestiegen ist, mit den Zinsen, die gestiegen sind. Wie soll ich denn jetzt meine Asset-Allokation umstellen, um meine Ziele zu erreichen, die ich idealerweise in der Anlagerichtlinie definiert habe?
Genau, und dann sind wir nämlich automatisch beim Thema Resilienz, also diese wirtschaftliche Stehkraft des Stiftungsvermögens und auch der Stiftung damit zu erhalten. Das ist ja der langfristige Auftrag. Und jetzt tritt ja in diesen Tagen die Stiftungsrechtsreform in Kraft, also die Novelle. Die gibt uns ja da auch mit Business Judgment Rule zum Wohle der Stiftung auch nochmal so einen neuen Aufgabenkontext mit auf den Weg. Vielleicht ganz kurz am Schluss, wie beurteilen Sie das? Das Wohl der Stiftung ist ja schon etwas, wo man sagen muss, ja, also das ist eine Art Richtschnur. Da muss ich als Stiftungsgremium vielleicht hier und da mal ansetzen. Also da muss man sich schon vielleicht ein paar andere Fragen stellen künftig, oder?
Bestimmt. Also am Ende ist ja die Frage, oft wurde von Stiftungen gesagt, naja, in der Satzung steht, das Vermögen ist sicher anzulegen. Das heißt, insofern muss ich jetzt doch erstmal definieren, was bedeutet für mich eigentlich sicher, insbesondere in der heutigen Zeit. Und mit der Business Judgment Rule dabei ist es ja noch so, dass ich, wenn ich zum Wohle der Stiftung denke, ist es denn das, was ich bisher als sicher bezeichnet habe, ist das wirklich zum Wohle der Stiftung? Gerade wenn ich jetzt 8% Inflation aktuell zum Beispiel davon abziehe, bin ich überhaupt noch handlungsfähig? Kann ich denn überhaupt noch Projekte unterstützen und fördern? Geht das überhaupt noch, wenn ja auch die Kosteninflation, die darf man ja auch nicht vergessen, für solche Projekte gestiegen ist? Insofern glaube ich, dass es viele sich immer hinter dem Thema Sicherheit versteckt haben, in einer Art und Weise, weil vielleicht auch ein bisschen Scheu vorm Kapitalmarkt war im Sinne von, oh je, was passiert denn, wenn es mal nach unten geht? Das haben wir letztes Jahr gesehen. Am Ende geht es ja darum, wie kann ich zum Wohle der Stiftung mein Portfolio aufstellen, dass ich in Phasen wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auch dann mit meinem Vermögen davon profitieren kann, um in Zukunft eben weiter den Stiftungszweck erfüllen zu können. Und das ist ja am Ende die Frage, was ist zum Wohle der Stiftung? Einfach nur aufs Sparbuch legen? Sicherlich nicht.
Danke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da waren wieder viele Anregungen mit dabei, wirklich für die tägliche Praxis mal ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Also so dieses Herumdoktern, ein bisschen Quote hier und ein bisschen Aktie da, das ist es vermutlich nicht, wenn wir uns auch in Zeiten reinbewegen, die ein bisschen anders sind. Das Thema Anlagerichtlinie hatten Sie genannt, glaube ich, auch ein ganz wichtiges. Und Stiftungsrechtsreform, sagt uns natürlich Business Judgment Rule zum Wohle der Stiftung, ist ein ganz anderer Handlungsrahmen als früher. Katharina Kett, Stiftungsexpertin beim Beratungshaus Mörser, vielen, vielen Dank, dass Sie im Freitagspodcast dabei waren.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Wahrscheinlich beim fünften virtuellen Tag 2024, 12. Juni 2024 ab 9.30 Uhr sind wir wieder live auf Sendung. Also knappes Jahr hin bis dahin. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt's jeden Freitag wieder eine neue Folge. Freitags Podcast Ahoi MPO. Und die Mediathek zum virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gibt es auf www.vtfds.de.